Danke vielmals, Aaron, fürs Produzieren von diesem Video. Ich sehe dich gar nicht. Du bist irgendwo. Es ist immer noch sehr komisch, mich selber so sehen, so einem Video. Und auch irgendwie auf Insta, ich poste sonst nie irgendetwas. Ja, aber um das geht es heute. Und ich weiß nicht, wer hat die Stelle schon so kennt oder wem ist die Stelle so bewusst gewesen, dass es die gibt? Nochmal so. Ja, doch, ziemlich. Viele, bis fast alle. cool. Ja, eine Stelle, die nicht ganz einfach ist. Und ich muss sagen, ich habe die Woche etwa 12 Stunden Kommentar gelesen und ich weiß nicht, ob ich viel schlauer bin wie vorher. Aber es hat doch ein paar Sachen, wo ich denke, sind noch wichtig, um so mal mitzugeben zu dieser Stelle und wo ich auch jetzt so vertrete und wo ich denke, das solltet ihr auch mal hören. Und ich möchte jetzt am Anfang, wo auf den ersten Blick nichts mit diesem Thema zu tun hat, und zwar mit einem kleinen Quiz. Wer von euch kann mir sagen, was das für ein Baum ist? Ihr könnt auch einfach mal so aufstrecken, wenn ihr euch 100% sicher seid, was das für ein Baum ist. 100%? Okay, was würdest du sagen? Olivenbaum. Ja, das sind Maroni oder Kastanien. Aber nicht schlecht, es ist doch, es geht in eine andere Richtung. Es ist ein Baum. Wir machen mal weiter. Wer sich ganz sicher ist, was das für ein Baum ist, soll ich mal aufstrecken, bitte. Jetzt sind doch schon ein paar mehr, was denkt ihr? Zitrone. Das ist ein Zitronenbaum, tatsächlich. Den kennt man vielleicht auch noch so ein bisschen. He? Gratulation an alle, die das gewusst haben. Was ist das? Das ist ein Baum, ja. Hat jemand, weiss jemand 100 Pro, was das ist? Ja? Kirsi? Das sind Biere, aber nicht schlecht. Es sind auch sehr unscharfe Bilder zum Teil. Auch ein bisschen bewusst gewählt, damit ihr nicht alles erkennt. Was ist das? Oh, ja, sehr gut. Du hast dich nicht täuschen lassen, von dem, dass es halt so klein ist, oder so ein Mini-Bäumchen. Und ich glaube, ich habe noch einen. Ah, ich habe sogar noch zwei. Was ist das? Kirsibaum? Es ist ein Kirsibaum tatsächlich. Aber sehr gut, ja. Dann haben wir noch einen letzten. Bonsai. Ja? Oh, sehr gut. Okay. Also, das hat es. Ja, jetzt geht die Predigt nicht auf, weil ihr habt es doch. Nein, spielt keine Rolle. Es geht alles gleich noch auf. Ich möchte mit euch so mal durch den Text durchgehen, durch die Stelle aus dem Matthäusbrief jetzt. Das kommt auch in den anderen Evangelien vor, außer Johannes nicht so explizit. Aber im Lukas und Markus kommt es auch vor. Aber ich habe jetzt Matthäus Stelle genommen, weil die auf jeden Fall am ausführlichsten ist und wo ich das Gefühl habe, man kann am meisten daraus machen. Und ich möchte für euch mal so ein bisschen Vers für Vers durchgehen und ein paar Gedanken teilen. Der Text fuhr damit: Dann brachte man einen Besessenen zu ihm, der war blind und stumm. Blind und stumm, das ist so auch ein bisschen Bild oft in der Bibel für das Volk Israel. So, es ist immer wieder gut, sich das auch ein bisschen so bewusst zu halten. So, oft hat man auch gesagt, das Volk ist blind und stumm. Im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo sie sagen, so, sie haben Augen, aber sehen nichts, sie haben Ohren, aber hören nichts. So blind und stumm und stumm und taub. So. Ist ein bisschen Bild für Israel, aber einfach mal so als Kommentar, wir nehmen es mal mit. Also da ist ein Besessener zu ihm gekommen, zu Jesus gebracht worden und er war blind und stumm gewesen. Oh genau, ich habe den zweiten Teil verpasst. Der ist noch zentral. He? Und er heilte ihn, so dass der Stumme reden und sehen konnte. Okay, und wir lesen gerade den nächsten Teil. Und alle Leute waren fassungslos und sagten, ist das etwa der Sohn Davids? Sohn David, das ist ein Titel, wo so im jüdischen Denken oft mit dem Messias verbunden worden ist. Also nicht nur oft, eigentlich ziemlich immer, außer dass vielleicht der Salomo selber auch ein Sohn von David war. Aber Sohn Davids heißt eigentlich Ben David, heißt einfach Sohn Davids. Und es ist im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo immer wieder so sagen, es wird irgendwann ein Spross von David kommen, quasi irgendein Nachfahre von David, und der wird der verheißene Herrscher sein, wo das Volk Israel befreit und wieder für Gerechtigkeit sorgt und in Ewigkeit wird herrschen. Das ist so der Messias. Und die Leute fragen sich also da so, ist das echt wirklich der Sohn von David? Ist das wirklich der Messias, der uns versprochen worden ist? Und man sieht so ein bisschen, Jesus hat auch ein gewisses Ansehen genossen beim niedrigeren Volk, also einfach so bei den normalen Leuten. Haben doch irgendwie die Leute sich so ein bisschen gefragt, ist das der Messias? Und gewisse sind vielleicht sogar überzeugt gewesen. Und viele Leute haben ihm auch von nachher folgen. Als nächstes lesen wir, als die Pharisäer das hörten, sagten sie, der treibt doch die Dämonen nur durch Beelzebul aus, den Fürsten der Dämonen. Beelzebul ist nicht ganz klar, es gibt wahrscheinlich so verschiedene also Wortstamm und so, von wo das kommt. Das eine war Baal-Zebub, das wird heißen Herr der Fliegen, da gibt es auch ein Buch dazu. Dann gibt es noch Baal-Sebul, und Baal heißt immer Herr. Sebul war Herr des Kot oder Dünger oder Misthaufens. Und wir gehen so ein bisschen davon aus, dass das Bezeichnungen gewesen sind von den Israeliten zum der Gott von der umliegenden Länder auch so ein bisschen zu dissen, so blöd gesagt. Also es ist wirklich auch so ein bisschen eine abwertende Bezeichnung gewesen für eine andere Gottheit halt, wo der Israeliten gegenübergestellt war. Aber ganz kurz gesagt ist Beelzebub, kennt ihr vielleicht auch, das war dann eher aus dem Latinischen raus, ist ein Wort für den Teufel und wird oft für den Teufel gebraucht. Und interessant ist, dass die Pharisäer so erst auf das reagieren, wo das Volk sich fragt, ob das der Messias ist. Also einfach so auf die Tat sagen sie quasi noch nichts, wir hören zuerst so das Volk, wo reagiert so, ist das der Messias, ist das der Sohn Davids? Und dann reagieren sie. Vielleicht sehen sie da eine Gefahr von Gotteslästerung so beim Volk, so, Volk passet auf, so nicht, dass ihr Gotteslästerung begönnt und macht und so, da müsst ihr vorsichtig sein. Und vielleicht fühlen sie sich auch ein bisschen bedroht, ihre soziale Stellung zu verlieren, durch jemanden, wo plötzlich so viel Ansehen beim Volk bekommt. Und dann so, okay. Wir lesen mal weiter. Weil er sie aber durchschaute, sagte er zu ihnen, er Jesus, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jede Familie, die in sich gespalten ist, hat keinen Bestand. Und wenn der Satan den Satan austreibt, ist er in sich gespalten. Wie kann dann sein Reich Bestand haben? Jesus zeigt in seinen zwei Versen, zeigt er den Pharisäern, wie unlogisch ihre Argumentation ist. Er sagt so, look, wenn der Teufel sich selber wird austreiben, dann kann sein Reich keinen Bestand haben. Das macht keinen Sinn, es ist logisch, es ist eine Fehlüberlegung. Wie sollte der Teufel sich selber oder der Teufel austreiben? Das geht irgendwie nicht ganz auf. Ja. Das möchte ich Ihnen hier klar machen. Dann lesen wir, wenn nun ich durch Beelzebul, also der Teufel, der Oberste von den Dämonen, die Dämonen austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne und Töchter sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Anscheinend haben auch verschiedene jüdische Menschen probiert, Dämonen auszutreiben. Und es gibt verschiedene Berichte von so Exorzisten, also Leuten, die Dämonenaustreibungen gemacht haben, auch im jüdischen Volk. Wir haben eine Stelle von dem zum Beispiel in der Apostelgeschichte 19,13, lesen wir so etwas, wo so Söhne vom Hohepriester probiert haben, einen Dämon auszutreiben. Das ist ein bisschen schief gegangen, weil sie sind nachher von dem besessenen Mann verprügelt worden und nackt ausgezogen worden und so. Das ist ein bisschen schief gegangen, aber gleich sagt Jesus auch so, mit welchem Geist dürfen denn eure Söhne und Töchter austreiben? Also vielleicht hat es doch auch Leute gegeben, die Dämonen austrieben haben im jüdischen Volk, auch mit Erfolg. Und die Söhne und Töchter, ich glaube, das könnte zum einen die Schüler sein von diesen Pharisäern, von diesen Rabbis, und es können auch einfach Leute von ihrem Volk sein, so ein bisschen Leute, die zu diesen Pharisäern gehören, zu denen, oder die unter diesen Pharisäern stehen. Wenn wir weiterlesen, wenn ich jedoch durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gelangt. Er sagt eigentlich, wenn eure Erklärung logischer Blödsinn gesehen ist und die Alternative ist, dass Dämonen mit Gottes Geist austrieben werden, dann gibt es noch einen logischen Schluss und das ist, dass Gottes Reich angebrochen ist. Und Jesus redet immer wieder von dem, auch gerade am Anfang der Evangelien, wenn er sein Auftreten startet und das erste Mal so rausgeht und zu den Leuten predigt, sagt er so,
kommt da an, kehrt um, das Gottes Reich ist noch und es ist fort jetzt an, es ist angebrochen. Im Vers 29 lesen wir dann, wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seine Habe rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gefesselt hat? Dann erst wird er sein Haus ausrauben. Es gibt im Jesaja 49, in der Vers 24 und 25 eine Stelle, die uns vielleicht ein bisschen hilft, um das zu verstehen, weil es ja nicht ganz so ein einfacher Text, so wieso wird jetzt irgendein Buß geglaubt. Und zwar steht dort, du wendest ein, man kann doch einem mächtigen Herrscher nicht die Beute abnehmen und einem Tyrannen kann man die Gefangenen nicht entreißen. Doch ich, der Herr, verspreche, genau das wird geschehen. Dem Tyrannen werden die Opfer entrissen und der mächtige Herrscher wird seine Beute verlieren. Wer dich angreift, den greife ich an. Ich selbst werde deine Kinder befreien. Das Haus, wo Jesus davor geredet hat und die Habe oder der Besitz oder so, wo geglaubt wird, das meint eigentlich ein Mensch. Also das Haus ist also ein bisschen das Haus, das Gefäß, der Körper, wo bewohnt werden kann. Und im Fall von einem Dämon quasi, dass quasi ein Dämon dort innen wohnt. Und genau, und der Starke ist so der Teufel oder der Dämon, der das Haus quasi besetzt. Und Jesus sagt eigentlich so, hey, bevor ich kann einziehen in das Haus, muss ich zuerst bevor ich kann einziehen in das Haus, muss ich zuerst den Mensch befreien und den Dämon binden. Also man muss da zuerst fesseln, den Starke, und dann kann man einziehen. Ist das draußen? Also, ah. Ah, sorry. Nein, aber es klingt schön. Kein Problem, alles gut. Kein Stress. Also quasi der Dämon oder das Böse muss zuerst gebunden werden und rausgeschossen werden und dann kann Jesus eingehen. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass Jesus sagt, so, ich möchte dich ausrauben oder so, sondern er möchte einziehen in deine Wohnung und in das Haus. Dann lesen wir weiter im Vers 30. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, und wer nicht sammelt mit mir, der zerstreut. Wir sollen uns der Mission von Jesus anschließen und sie weiterführen, wenn er nicht mehr da ist. Also wir sollen sammeln, sollen Menschen sammeln für Jesus. Und wer das nicht macht, der tut sie eher auseinandertreiben. Und dann kommen wir endlich zu dieser Stelle, wo es eigentlich so darum geht heute. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Die Lästerung des Geistes aber wird nicht vergeben werden. Wenn jemand etwas gegen den Menschensohn sagt, wird ihm vergeben werden. Wenn aber jemand etwas gegen den Heiligen Geist sagt, wird ihm nicht vergeben werden. Weder in dieser noch in der kommenden Welt. Also da sind wir jetzt bei dieser dramatischen Stelle. Und die kann Angst auslösen bei Menschen. Ich habe mal mit jemandem geredet, der jemanden kennt hat. Das sind jetzt zwei Ecken. Und die Person hat sehr fest das Gefühl gehabt, dass sie mal so eine Sünde begangen hat gegen den Heiligen Geist und hat sich selber verdammt durch das. Hat gesagt, hey, das kann mir nicht vergeben werden, ich werde in die Hölle kommen, zu 100%. Und ich war so überzeugt von dem, das hat die Person absolut gelähmt. Und falls es dir heute auch so geht, möchte ich, dass das nicht so bleibt. Und um das zu verstehen, was es in diesem Text geht, glaube ich, müssen wir mal verstehen, oder dass wir können verstehen, wieso es nicht vergeben werden kann, müssen wir verstehen, was Vergebung ist. Also schauen wir uns an, was ist Vergebung. Wir Menschen sündigen immer wieder. Und jeder Mensch, abgesehen von Jesus, der jemals gelebt hat, hat gesündigt. Der Paulus ist in dem recht klar im Römerbrief. Und Sünde bedeutet eigentlich im eigentlichen Wortgebrauch bedeutet das Zielverfehlung. Also ihr könnt euch vorstellen, wie wenn ihr im Auto sitzt und ihr fahrt irgendwie auf der Autobahn oder so und ihr fahrt an einer Ausfahrt vorbei und das Navi vor da durchdrehen, bitte wenden, das ist eigentlich Zielverfehlung. Ihr kommt doch nicht ganz an das Ziel, das für euch gedacht war, wo ihr eigentlich ahnen hättet wollen. Und das Ziel, das für uns gedacht war, das war ein Leben in Einklang mit Gott und seiner Schöpfung. Mit uns Menschen, mit der Natur. Sünde distanziert uns von Gott. Und weil Gott selber der Ursprung vom Leben ist und sogar selber sagt, ich bin das Leben, Jesus sagt, ich bin das Leben, distanzieren wir uns auch vom Leben, wenn wir sündigen. Also Distanz von Gott bedeutet auch Distanz vom Leben. Und so kommt der Tod in die Welt. Oder ist der Tod in die Welt gekommen. Und das heißt, Sünd führt uns wie Schritt für Schritt langsam Richtung Tod. Gott kann und will die Zerstörung von seiner Schöpfung nicht dulden. Das bedeutet, wir sind auf Rettung angewiesen. Und zwar Rettung vor Gott. Und wir merken aber, dass wir Menschen immer wieder versagen, dem gerecht zu werden oder so die Versöhnung und die Vergebung von uns aus selber zu erwirken. Das funktioniert irgendwie nicht. Kein Opfer, keine fromme Werke, irgendwie nichts kann die Wiederherstellung schaffen. Also springt Gott für uns ein und er sorgt von sich aus für Versöhnung und Vergebung von der Schuld, damit wir ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott haben. Und er macht das, indem er seinen Sohn Jesus Christus schickt. Er wird Mensch. Er lebt ein sündloses Leben, das damit endet, dass er für unsere Sünde stirbt und alle unsere Schulden am Kreuz bezahlt. Der einzige Unschuldige stirbt für alle Schuldigen. Das ist so die Kernaussage vom Kreuz. Aber Gott erweckt ihn aus dem Tod. Und in dem Tod und in der Auferstehung von Jesus liegt eigentlich unser Heil, unsere Rettung. Die Vergebung von der Sünde und das neue Leben mit Gott, genau das erwirkt der Tod und Auferstehung, ein neues Leben mit Gott. Wie können wir jetzt die Vergebung haben? Wie können wir die so für uns quasi fruchtbar machen oder so, oder dass das für uns auch zählt? Und da gibt es so eine einfache Antwort, die nicht ganz einfach ist, und zwar durch Glaube. Glaube ist auch nicht ganz einfach zu verstehen, aber so eigentlich kommt Glaube kommt durch das Hören von Gottes Botschaft, von dieser Botschaft vom Evangelium, von dem, was Jesus gemacht hat. Und es kommt vom Hören und dann auch von der Annahme von dieser Botschaft. Also sage ich, ja, ich möchte, dass das auch für mein Leben zählt. Und durch das Vertrauen auf Gott kommt das dann. Das ist wie so der letzte Schritt. Also Hören, Annahme und dann sagen, ich möchte auf das Vertrauen, ich möchte mich mal nach dem ausrichten. Aber der Glaube, auch da können wir nicht von uns aus erwirken, sondern der Heilige Geist bewirkt Glaube in den Menschen. Und genauso wie der Glaube durch den Heiligen Geist bewirkt wird, wird auch die Umkehr von den Menschen von ihren falschen Weg, so wie es Navi, wenn sie auf dem falschen Weg sind, so wird auch das, die Umkehr, wird genauso durch den Heiligen Geist bewirkt. Was passiert jetzt, wenn sich Leute gegen den Heiligen Geist stellen? Und wenn sie sagen, wenn sie sein Wirken verachten und dem Teufel zuschreiben. Ich glaube, sie verschließen ein Stück weit die Tür vor dem, wo Umkehr, Glaube und Heil schlussendlich kann ermöglichen. Die Konsequenz von der unvergebbaren Sünde, wenn man so will, ist also nicht, dass Menschen verzweifelt irgendwo sind und, so, und um Vergebung beten und sagen, so, hey, ich habe das doch doch nicht so gemeint und ich möchte es nicht und so. Und sie bekommen sie einfach nicht, weil Gott so ein gemeiner und harter Gott ist. Sondern ich glaube, sie werden die Vergebung nicht bekommen, weil sie gar nicht wollen. Ich glaube, Menschen, die diese Sünde quasi begangen haben, dann ist es ein Stück weit gleichgültig. Ich glaube, und es gibt sehr viele verschiedene Versionen, die Stelle zu interpretieren, aber ich glaube, dass die Lästerung gegen den Heiligen Geist darum nicht vergeben werden kann, weil die Person gar nicht will, dass man ihre vergibt und dass sie gar nicht um Vergebung bettet. Sie schließen quasi den Schlüssel zur Vergebung weg, wenn sie den Heiligen Geist verachten und lästern. Zusammenfassend kann man sagen, dass wenn du dir heute Sorgen machst, dass du die Sünde begangen hast und du sitzt jetzt da dass du, und du hast Angst, dass es so ist, dann glaube ich nicht, dass du die Sünde begangen hast. Ich glaube, wenn du dir Sorgen darum machst, dann zeigt das, wie wichtig es dir eigentlich ist und wie fest du möchtest, dass der Heilige Geist in deinem Leben präsent ist. Ich glaube, jemand, der dir begangen hat, wird es nicht kümmern. Ich glaube, das wäre dann wie egal. Jetzt stellt sich noch so die Frage, wieso man Jesus kann verlügen und lästern, also nicht, dass man das soll, aber wieso kann das vergeben werden und die Sünde am Heiligen Geist nicht oder die Lästerung am Heiligen Geist? Und ich glaube, auf diese Frage gibt uns der Titel Menschensohn ein Hinweis. Menschensohn heißt so auf Hebräisch ist das Wort Ben Adam. Ben heißt, wie vorher beim Ben David, heißt Sohn. Und Adam heißt Mensch. Und ein Menschensohn ist also in erster Linie jemand, der zu der Gattung Mensch gehört. also ein Mensch. Und der Hesekiel zum Beispiel, der Prophet im Alten Testament, der wird von Gott immer als Menschensohn angesprochen. Falls ihr das mal so gelesen habt oder so, ich bin immer gerade am Lesen, und es fällt wirklich auf, wie immer, man bekommt mega viele Visionen und immer kommt am Anfang, du Mensch. Ich lese Hoffnung für alle, wenn ich so Fließtext lese, weil ich du Mensch, Elbefelder oder so, sei denn Menschensohn. Genau das steht dort, also es wird auch gebraucht für einen Mensch, das Wort. Und gleichzeitig geht uns aber der Daniel zum Beispiel, geht uns im Kapitel 7, im Vers 13, geht uns eine neue Dimension von dem Wort Menschensohn. Und er sagt, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und aufgrund von dieser Daniel-Stelle wird der Titel Menschensohn gerade im Neuen Testament extrem oft für Jesus gebraucht und Jesus selber bezieht die Stelle auf sich und er sagt, ich bin der, der kommen soll und in ewige Herrschaft wird denen haben und so. Genau, das ist alles so am Daniel, könnt ihr gerne nachlesen. Jesus bezieht das auf sich, die Vision, und sagt, ich bin der Menschensohn. Also wenn Jesus jetzt hier in unserem Text vom Menschensohn redet, dann redet er schon über sich. So. Der Titel drückt also aus, dass es der versprochene Menschensohn ist, der Messias, wo die Menschen darauf gewartet haben, aber er drückt auch aus, dass Jesus auch Mensch gesehen ist, und zwar ganz Mensch. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, dass Jesus auch ganz Mensch gesehen ist. Und wenn also die Pharisäer mit Jesus reden, dann sehen sie in erster Linie sehen sie einen Jude vor ihnen stehen. Sie sehen einen Jude, einen Rabbi, einen Lehrer, einen Mensch. Jesus ist sich bewusst, dass es für die Juden absolut die Gotteslästerung ist, wenn einer kommt und behauptet, so, ey, ich bin der Messias, ich bin der Sohn von Gott und so, und all die alten Visionen auf sich bezieht. Für die ist das absolut die Gotteslästerung, so, das darf man nicht, das kann doch nicht sein. Und ich glaube, weil Jesus sich dann bewusst ist, kann er die Reaktion ein Stück weit verstehen. Ich glaube nicht, dass er sie sich wünscht, und ich glaube, sie ist halt auch, es schadet so, dass sie ihn nicht als Messias erkennen. Aber man kann ein Stück weit verstehen, dass nicht alle Menschen erkennen, dass er der Messias ist. Und ich glaube, darum kann die Sünde auch vergeben werden. Und da kommt jetzt aber auch der Unterschied rein. Oder noch ein Beispiel zu dem. Der Paulus selber ist auch so einer gewesen, der Jesus nicht erkannt hat, die Kirche verfolgt hat. Und er schreibt selber im 1. Timotheus 1,13, schreibt der Paulus, wie er selber ein Unwissender war, wo quasi so auf dem falschen Pfad war und auf Jesus nicht erkannt hat. Und er hat aber Gnade empfangen, also ihm ist vergeben worden. Das so ein bisschen als Beleg davon, dass man auch von diesem Weg noch umkehren kann. Aber jetzt nochmal, wieso kann es denn im Heiligen Geist nicht vergeben werden? Und beim Heiligen Geist ist es so, dass die Menschen das Wirken gesehen haben. Sie haben nicht einfach einen Mensch vor sich gehabt, sondern sie haben das Wirken gesehen von dem Heiligen Geist. Sie sehen, dass der blinde und taube Mann geheilt worden ist. Dass er wieder sieht und hört und kann reden. Es geht ihm wieder gut. Das Wunder und Heilig bestritten die Pharisäer auch nicht. Das ist auch noch auffällig. Sie sagen nur, dass er es nicht mit dem Heiligen Geist gemacht hat, sondern mit dem Teufel. Die Menschen haben gesehen, was Gutes passiert ist. Aber sie sehen das Gute, was passiert, und sie schreiben das Gute im Teufel zu. Im Hebräerbrief 6,4 geht der Paulus ein bisschen auf das I und er sagt, denn unmöglich ist es, zur Umkehr zu bringen, die einmal erleuchtet geworden sind, oder erleuchtet worden sind, himmlische Gabe geschmeckt und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist. Wie soll man jemanden zur Umkehr führen oder bringen, wie sollen wir das machen, wenn er das Wort nicht glaubt und die Wunder nicht akzeptiert? Das ist das Problem von der unvergebbaren Sünde. Jemand, der so ein verhärtetes Herz hat, kann und möchte gar nicht umkehren. Und direkt anschließend an die Stelle Matthäus kommt der Text, den ich euch möchte zeigen, wo ich glaube, der erklärt das eigentlich relativ gut. Und zwar sagt Jesus, entweder der Baum ist gut, dann ist auch seine Frucht gut, oder der Baum ist faul, dann ist auch seine Frucht faul. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. An der Frucht erkennen wir den Baum. Und an der Frucht vom Handeln von Jesus hätte sie erkennen, dass es der Heilige Geist ist, der wirkt in ihm. Man muss mal schauen, ob man an der Frucht die Bäume besser erkennt. Wer kann mir sagen, was das für ein Baum ist? Orangen gehört. Das ist tatsächlich ein Orangenbaum. Was haben wir da? Nee, das sind Maroni oder Oliven. Ja. Was haben wir da? Ein Kirsibaum. Und da Zitrone, frisch, saftig. Was haben wir da? Äpfel, relativ klar. Erdbeeren haben wir auch noch. An der Frucht erkennen wir den Baum. Und an der Frucht erkennen wir den Geist. Und ich glaube, wenn wir gute Früchte sehen, dann dürfen wir uns freuen darüber. Dürfen wir Gott dankbar sein und sagen so, hey, das ist einfach schön, wenn wir gute Früchte sehen. An der Frucht erkennen wir den Geist. Amen.